Hallo, ihr seid gelandet bei Folge Nummer 27 vom Krachfink.de Podcast. Ich bin Nadine und heute bei mir zu Gast sind Johanna und Johanna. Die beiden Johannas vom ersten offiziellen sexistischen Musiklabel erzählen in dieser Folge, warum wir sie und den Rest ihres Teams brauchen, was sie zu bieten haben, wie sie Sony platt machen wollen, wann sie mit ihrer Band Wenn einer lügt, dann wir die Charts anführen werden, welche Bands sie gerne bei sich unter Vertrag nehmen möchten und unter welchen Voraussetzungen. Wir sprechen über Festivals und darüber, ob man Quoten braucht und wenn ja, wie die aussehen könnten, über Wandsitzen und Nachrufe. Viel Spaß damit! Hallo Johannas.
Hallo.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Mit einem langen Vorlauf sind jetzt Johanna und Johanna, beziehungsweise JK und JB bei mir hier im krachfink.de Podcast. Und meine Einstiegsfrage an euch wäre, hätte ich mich mit diesem Intro bei eurem Label beworben, hättet ihr mich gesigned?
Von der Mucke her jetzt.
Ja, ich weiß ja nicht, was eure Kriterien sind.
Es gibt keine Kriterien. Wir hätten vielleicht gefragt, ob du noch was anderes hast.
Ich habe es auch schon irgendwie von der Mucke her jetzt. Also das heißt, Musik ist schon ein Kriterium, ne? Es geht nicht einfach so, dass man zu euch kommt und sagt, hier, ich habe gehört, neues Label, Ladies, Ladies heißt ihr, Ladies and Ladies und ich würde mich dazu zählen, ich habe hier irgendwas gemacht, sondern das muss euch auch gefallen, ne? In erster Linie.
Ja, schon, aber uns gefällt eigentlich fast alles und ich finde das Intro jetzt auch nicht furchtbar. Also ja, also ich hätte auf jeden Fall gefragt, ob du noch mehr hast, damit man so ein bisschen hört, irgendwie hört sich alles so an oder machst du auch noch andere Musik, aber nicht, weil ich andere Musik besser finde, sondern einfach, weil ich mich für dich als Künstlerin interessieren würde und mich frage, was bewegt dich, warum machst du die Musik, die du machst?
Interessant. Wie wäre es bei dir gewesen, JB?
Ja, das also in erster Linie das auch. Was heißt in erster Linie? Aber in gleichwertiger Linie hätte ich nach dir erstmal gefragt, weil du hast dich gerade auch gar nicht vorgestellt. Du hast nur Krachfink gesagt und das ist schön, dann wäre das jetzt dein Bandname. Aber wer bist du denn eigentlich? Dann stell dich doch mal vor.
Mir fällt gerade ein, dass Krachfink ein ziemlich guter Bandname wäre. Also vielen Dank. Das lasse ich mir jetzt hiermit patentieren. Aber du hast vollkommen recht und du spielst da auch auf was an, was ich wirklich nicht mache. Ich stelle mich eigentlich selten vor. Ist eigentlich total doof. Ich gehe mal davon aus, die Leute, die hören sich das dann schon an und wissen schon, dass ich die Nadine bin, die auf www.krachfink.de fast jeden Tag irgendwelche Reviews online stellt und schon sehr lange über Musik schreibt. Aber es ist vielleicht auch nicht immer so wesentlich zu wissen, weil es geht ja meistens um die Gäste. Heute zum Beispiel um euch. Aber es ist ein guter Tipp vielleicht, das in Zukunft mal zu machen, zu sagen, wer hier eigentlich labert. Ich habe jetzt zwar schon erwähnt, dass ihr ein Label zusammen betreibt, aber mich würde erstmal interessieren, woher kennt ihr beide euch und wie lange kennt ihr euch?
Wow, ich glaube, JK, wann war das? 2016, 2015?
Das erste Mal haben wir uns 2015 getroffen. Da bin ich auf einer Party outgepasst, weil ich habe einmal an einem Joint gezogen und bin ohnmächtig geworden.
Okay, wow.
Und dann haben wir JB Vitamin C eingeflößt und wieder aufgepäppelt. Zusammen mit Melpi, die auch Schlagzeugerin in unserer auch noch gemeinsamen Band ist, Wenn einer lügt, dann wir. Irgendwann haben wir JB zum 30. Geburtstag geschenkt, dass sie Bass spielen darf in dieser tollen Band. Wann war das?
Das war, dieses Jahr natürlich. Nein, das war 2018.
Nächstes Jahr war das. Das war nächstes Jahr, immer nächstes Jahr. Und seitdem seid ihr jetzt bei dieser Band, die du jetzt eben schon erwähnt hast, offiziell zu dritt bei der Band. Wenn einer lügt, dann wir?
Ja, genau.
Okay. Ihr habt einen ganz konkreten Bezug zu Musik. Es ist jetzt nicht einfach so, dass ihr das Label gegründet habt aus vielleicht sogar einem kapitalistischen Ansatz, da kommen wir gleich nochmal mit dazu, sondern ihr seid wirklich selbst Musikerin und spielt auch selbst Instrumente und befasst euch mit Musik. Seit wann ist das so bei euch? Wie seid ihr zu Instrumenten gekommen, zum Musikspielen oder zu einer Leidenschaft, wenn man es so sagen kann?
Also Musik als Leidenschaft habe ich irgendwie schon immer so, seitdem ich denken kann eigentlich. Da haben mir meine Eltern auch schon immer zur Beruhigung irgendwie Kopfhörer aufgepackt und irgendwie so The Hooters gespielt oder sowas. Und dann hatte ich eine große Karriere in den ganzen Jugendzentren, die es halt gab, wo ich dann jeden Freitag und Samstag und manchmal mittwochs noch auf die Konzerte gegangen bin, weil alle meine Freunde, waren alles Männer in dem Fall, Bands hatten, so Hardcore-Bands und Punk-Bands und so. Mhm. Ja, und dann habe ich mit 17 in der Schule die Melissa kennengelernt, also Mel P., unsere Schlagzeugerin, und die wollte dann irgendwie eine Band gründen und ich wollte schon immer Rockstar werden und ich gedacht, okay, dann cool, dann machen wir das jetzt, und dann habe ich gedacht, Bass lernen geht wahrscheinlich am schnellsten.
Hat gestimmt.
Aber das war nur eine imaginäre Band, das betont Melissa richtig häufig. Oder habt ihr tatsächlich mal geprobt?
Wir haben in der Tat bei Michael Steinbrecher zu Hause geprobt, da hatten wir unseren Proberaum. Ja.
Aber ihr habt nie jetzt wirklich einen Bandnamen dann gehabt und großartig irgendwelche Auftritte, sondern...
Auftritte, nein. Wir hießen die Strunzels.
Die Strunzels, auch cool. Ja, gut.
Ja.
Gut. Hast du da irgendwie noch was parat so von den Strunzels? Wie hießen da so die Songs? Gab's da Songnamen?
Naja, ganz ehrlich, wir haben erstmal, also wir mussten leider viel covern, weil der Michael Steinbrecher, der wollte immer mitsingen. Und dann mussten wir halt so die Altrock-Sachen covern.
Es heißt ja. So It's My Life, Bon Jovi, oder was meinst du mit Altrock-Sachen?
Nee, so eher so Deep Purple war das dann.
Oh ja, okay. Mhm. Ja, okay. Wie war das bei dir, JK?
Also ich habe Klavier gespielt, als ich jünger war. Und dann irgendwann bin ich in den Gitarrenkurs der evangelischen Jugendgemeinde Burscheid eingetreten. Shoutouts. Hab da die ersten Akkorde gelernt und dann auch irgendwie 5 Jahre lang Taylor Swift gecovert, straight. Und dann habe ich angefangen, Journalistik zu studieren in Dortmund. Und da habe ich nämlich Melissa, also Mel P, ist das Bindeglied zwischen JB und mir. Ich habe Melissa nämlich da kennengelernt, die hat auch Journalistik studiert. Und die hat irgendwann mich mal erwischt, wie ich so ein bisschen angetrunken Amy Winehouse auf der WG-Couch gespielt hat und hat danach gesagt, Kleiner, wir machen jetzt eine Band und die heißt Wenn einer lügt, dann wir, und ich spiele Schlagzeug. Aber ich habe kein Schlagzeug, aber ich spiele Schlagzeug.
Wobei, ganz ehrlich, klar, ist auf jeden Fall eine Band. Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut von dem, was ihr so damals noch zu zweit gemacht habt. Aber das hat auch schon sehr viel so, das hatte schon, hat auch viel mit Comedy zu tun, ne?
Ja, wir wurden häufig verwechselt, dass wir ein Comedy-Duo sind oder so angekündigt. Aber das haben wir dann komplett beseitigt, dieses Vorurteil, indem wir ja eine Bassistin ins Boot geholt haben, ja, indem wir JB engagiert haben.
Ja, weil ich nicht witzig bin.
Genau, und Bass ist nicht lustig, klar.
Nee, also ich muss auch einfach diese ausdruckslose Bassistin sein, einfach, ne? Die einfach so, einfach nur so in die Menge guckt.
Mit so einem 1000-Yard-Starren, genau.
Genau.
Stimmt. Hast du ein Beispiel für uncoole Bassisten?
Nee.
Ich muss jetzt echt mal überlegen. Vor kurzem ist mir die Bassistin von Mine aufgefallen, dass ich die richtig cool fand.
Aha.
Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, dass man auf BassistInnen eigentlich wirklich nicht so achtet, ehrlich gesagt.
Ja, werden sträflich vernachlässigt, ja. Auch von mir. Ich glaube, ich wüsste auch keinen oder keine mit Namen.
Ja, doch, so das schon. Ja. Das schon, aber ich habe jetzt gerade so überlegt, weil wir jetzt so spaßhalber gesagt haben, so, ja, das sind immer diejenigen, die man in der Band, die dann irgendwie so, keine Ahnung, die Unlustigen, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das jetzt nicht nur einfach so dahergelabert haben oder ob das wirklich ein Klischee ist, das so rumgeht. Ich glaube nämlich eigentlich nicht.
Es gibt auf jeden Fall viele Musikerwitze, die auf Kosten von Bassisten gehen.
Ja, kein Fußbreit dem Bassismus und sowas.
Ach du Scheiße.
Ja, gut.
Das wollen wir einfach mal nicht reproduzieren. So.
Genau. Obwohl, da kommen wir jetzt gleich nochmal dazu, was wir reproduzieren wollen und nicht. Lo-Fi-Punk habe ich gefunden über Wenn einer lügt, dann wir. Aber eigentlich ist es irgendwie so ein bisschen von allem und so eigentlich sowas sehr, sehr Originäres, kann man schon so sagen. Ne? Aber seid ihr damit jetzt so richtig aktiv? Weil ich habe jetzt keine aktuellen Veröffentlichungen gefunden.
Ja, wir haben super lange rumgekrebst, also schon immer eigentlich super viele Songs gehabt, aber nie die Möglichkeit aufzunehmen, bis letztes Jahr September. Da haben wir unser Debütalbum aufzeichnen können. Und das kommt jetzt auch im Laufe des Jahres.
Oh, okay. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich über euer Label nehme ich mal an. Alles andere wäre ja super doof jetzt.
Ich meine, wir haben ja auch aus keinem anderen Grund gegründet.
Wäre jetzt super doof, wenn ihr jetzt sagt, ja, wir veröffentlichen über Universal übrigens, weil wir haben noch nicht die Strukturen und haben uns gedacht, so. Und wir kriegen uns Barock auch irgendwie so nächstes Jahr schwieriger. Aber du hast jetzt eben so angedeutet, dass es quasi, ich weiß nicht, inwieweit es jetzt ein Scherz war, aber was hat euch denn dazu bewogen, dieses wirklich schwer zu schreibende Label, ich versuche es jetzt gerade mal zu erklären, wie man es schreibt, also Ladies, einmal mit IE and Ladies, also im Sinne von englische Plural von Lady, heißt es eigentlich Ladies und oder Ladies and?
Und.
Okay, Ladies und Ladies Label. Was hat euch dazu bewogen, dieses Label zu gründen? Erstmal so ganz grundsätzlich, bevor wir darauf eingehen, was das für eine Art von Label ist oder sein soll oder werden soll.
Also, das war irgendwie so, dass die Melissa und die JK, die waren halt auf Tour und haben dann halt irgendwie danach gemerkt, dass sie halt wenig bis keinen Kontakt zu weiblich gelesenen Menschen hatten. Das war auch so 2016, glaube ich. Und dann hat Melissa das einfach auf einer Party zu mir gesagt. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße. So, ich sehe nie irgendwo Ladies auf der Bühne. Ich gründe jetzt lass mal ein Musiklabel gründen und das heißt Ladies und Ladies Label und das ist das erste offiziell sexistische Musiklabel der Welt. Und bums, so. Und dann habe ich zu der Zeit als Innovationsmanagerin gearbeitet, in der Tat, und habe die ganze Zeit sowieso so Startups aufgebastelt. Dann haben wir gedacht, ja, dann machen wir das jetzt einfach direkt und schreiben mal einen Businessplan. Und dann haben wir das gemacht.
Mhm. Melissa würde ich gerne mal kennenlernen, weil die scheint ja einfach sich selbst ein Ziel zu setzen und dann ist das so. Aber mehr steckt jetzt erstmal noch nicht dahinter, als jetzt wirklich der Name und so. Wie du es jetzt sagst, es klingt ja nach so einer, man sagt ja Schnapsidee, aber das heißt ja eigentlich dann, dass es keine gute Idee war, keine Ahnung, es kam aus so einer Bierlaune raus, ne? Das heißt, ihr hattet jetzt erstmal nicht so eine richtige Struktur und habt dann dem Ganzen Form gegeben, wie du sagst, mit dem Businessplan und euch wirklich überlegt, wäre denn ein sexistisches Label sinnvoll und was verstehen wir darunter?
Genau, so ungefähr. Also ich muss sagen, ich bin halt auch Produktdesignerin, Produktentwicklerin und ich habe das Produkt, wenn einer lügt, dann wir sozusagen, schon erkannt als sehr gutes musikalisches Projekt und habe 2016 schon gedacht, okay, wenn ich Musik machen würde, dann würde ich genau diese Mucke machen wollen. Da war ich ja noch nicht Mitglied bei Wenn einer lügt, dann wir. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ein Musiklabel wäre halt total passend dafür, weil dann grabt man alles selber ab und muss nichts abgeben. So habe ich einfach gedacht. Ja, genau, dann haben wir halt diesen Businessplan irgendwie geschrieben und uns die Strukturen dann überlegt. Und das hat dann aber auch noch mal lange gedauert, bis wir dann irgendwie unseren Shit together hatten, auf jeden Fall.
Ja, und es mussten ja so zwei Sachen besprochen werden. Also einmal kann man sich einfach auf die Straße stellen und sagen, man ist ein sexistisches Label. Und wenn jemand dann Nachfragen stellt, was antwortet man dann darauf? Und dann natürlich also die ganze Infrastruktur und was macht überhaupt ein Musiklabel den ganzen Tag lang? Kann man währenddessen noch studieren oder muss man das Vollzeit machen? Und ja, solche Fragen haben sich jetzt in den letzten, es sind schon fast 4 Jahre, ne, irgendwie immer mehr geklärt.
Ja.
Also, ohne jetzt den Businessplan im Detail zu zitieren, könnt ihr grob runterbrechen, was so die Philosophie eures Labels wirklich ist, also was hinter diesem schon so, man neigt dazu, es provokant zu nennen, aber bei genauer Betrachtung ist es das eigentlich nicht. Was genau hinter diesem sexistischen Labelstempel, was genau da an Substanz steckt? Was genau ist die Idee dahinter?
Naja, also der sexistische Labelstempel, der impliziert erstmal ja quasi, dass es möglicherweise Musiklabels gibt, die sexistisch sind, aber eben nicht offiziell. Deswegen ist dieses offiziell auch sehr wichtig, das dazu zu sagen. Und zu dem Zeitpunkt, so wie wir die Musikindustrie empfunden haben, positionieren sozusagen damit. Auch so ein bisschen witzig natürlich. Dann ist quasi die Idee gewesen, unterrepräsentierte KünstlerInnen auf die Bühnen zu holen und halt da eine Struktur für zu schaffen.
Mhm. Ja, und so viele zusammen zu bekommen, dass man irgendwann Sony platt macht, das stand auch relativ explizit im Businessplan.
Das steht da so drin, ja.
Als langfristiges Ziel.
Ja.
Mhm. Ja.
Ich glaube, dass es gar nicht schlecht ist, deshalb würde ich das jetzt all jenigen, die jetzt hier zuhören, wirklich dringend ans Herz legen, dass man eure Musik hört, um zu verstehen, was damit wirklich gemeint ist. Weil ich finde, so rational kann man das schnell verstehen, warum ihr das tut und was ihr damit sagen wollt. Aber ich finde, so wenn man euren künstlerischen Ausdruck da noch mit dazu nimmt, kriegt man nochmal so einen anderen Blick darauf, wie genau ihr das meint. Also zum Beispiel jetzt eben Sony platt machen, klar, ja, klingt jetzt auch übertrieben, aber mal ernsthaft die Frage gestellt, Major Labels entmachten, ist das vielleicht ein erster Schritt, um aus dieser Sache rauszukommen, wenn wirklich jeder sagen würde, ich mache jetzt mein eigenes Label, bevor ich irgendwo hingehe und mich ins gemachte Nest setze?
Ja, es wird funktionieren vermutlich.
Weil man ja dann auch die Strukturen nämlich sonst mit annimmt, die da schon gegeben sind, ne?
Ja, und auch als wenn jetzt Major Labels ihren Job mega gut machen würden, dann hätte ich auch kein Problem, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber bei vielen Major Labels bist du ja dann gemeinsam mit KünstlerInnen, die für Sachen stehen, mit denen ich nichts zu tun haben will. Dann fand ich den Gedanken cool, mich von denen also abzugrenzen mit meinem eigenen Label. Und
ja, außerdem, außerdem sind die auch nicht auf uns zugekommen und haben gesagt, so hier, 100.000 Nein. Dollar Deal.
Wir haben ja jetzt am Anfang so den kleinen Joke gemacht, ob ihr nicht sein würdet. Und im Prinzip habt ihr ja dann schon durchblicken lassen, also um so ein Label betreiben zu können. Und JK hat es ja jetzt eben auch so ein bisschen angedeutet, ist es natürlich auch wichtig, dass die KünstlerInnen, die bei euch veröffentlichen, auch zu euch passen und das auch teilen. Also es wäre jetzt schon schlecht, wenn ihr jetzt eine Person bei euch hättet, die dann, keine Ahnung, sich hoch irgendwo mal sexistisch äußern würde oder die jetzt hier den großen Geldsegen erwartet. Welche Bands sind denn bisher bei eurem Label und wie kamen die zu euch und wie genau ist da so die Zusammenarbeit? Also auf welchem Level trifft man sich da? Weil wenn ich das richtig verstehe, ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, ihr seid, ihr macht das Learning by Doing, ja? Ihr bietet es an und arbeitet euch da rein, aber ihr habt jetzt auch nicht die jahrelange Erfahrung, die ihr denen offerieren könnt.
Die letzte Frage kurz zuerst. Ich war ein Jahr bei dem Punkrock-Label Spam und habe Erasmus für JungunternehmerInnen gemacht und habe da lernen wollen, wie ein Musiklabel geht. Aber das ist, glaube ich, so individuell, wie Musiklabel funktioniert. Aber so ganz grundsätzliche Dinge habe ich da auf jeden Fall gelernt und mitgenommen und es war eine super Zeit. Und ja, wie kommen die KünstlerInnen zu uns? Am Anfang war es so, das waren halt irgendwie Leute, die wir kannten. Also außer halt, wenn einer lügt, dann wir. Und die wir dann einfach gefragt haben, ob die Bock haben, so. Und die erste richtige Veröffentlichung, die auch erst dieses Jahr war, von Riot Spears, die kannten wir vorher in der Tat nicht und die haben uns einfach irgendwie gefunden und haben uns letztes Jahr eine E-Mail geschrieben. Mhm. Ja.
Und der gemeinsame Nenner kann man vielleicht sagen, und das ist, glaube ich, auch wichtig, das auch mal zu droppen. Also das Label heißt Ladies Label, weil wir diesen Begriff Lady für uns auch neu definiert haben. Eine Lady ist eine Person, die mit dem Machtungleichgewicht in der Musikindustrie irgendwie nicht einverstanden ist und Bock hat, was daran zu ändern. Und da also geht's dann auch wenig um, welches Geschlecht irgendwie hat die Person. Also theoretisch könnte auch ein Cis-Dude irgendwie bei uns was veröffentlichen. Ist jetzt noch nicht so vorgekommen, weil wir dann doch auch eher diesem offiziell sexistischen Ding erstmal treu sein wollen und erstmal halt sozusagen diese Marke so aufbauen.
Oder wir haben echt eine Hürde erschaffen, dass Cis-Männer sich bei uns nicht angesprochen fühlen, ne? Kann auch passiert sein.
Ja.
Ist ja sonst ja, immer
mit
andersherum.
Dem Begriff Lady auch eher eine Hürde. Also das wurde, ist uns einmal als Feedback, also haben wir als Feedback bekommen, dass auch, also zum Beispiel Non-Binary, Menschen, die sich als non-binary definieren, sich von Lady auch eher wahrscheinlich nicht angesprochen fühlen würden. Das ist auf jeden Fall noch so was, wo wir noch überlegen, wie wir das verbessern können.
Naja, also Lady ist halt weiblich konnotiert, das ist irgendwie so. Aber wie gesagt, für uns hat eine Lady einfach auch diesen Show-Charakter gehabt, so ganz am Anfang. Für uns war eine Lady jeder Mensch, der so auf der Bühne steht und dann so ein Glitzer-Outfit hat zum Beispiel. So war das halt in unseren Köpfen und genau. Aber ja, bei uns soll es eigentlich keinen Griff in die Hose geben, wenn wir schon über so Geschlechter oder Geschlechtsidentitäten reden.
Genau, und Genre ist damit dann auch ein bisschen egal. Also Hauptsache, man ist halt mit diesem Machtungleichgewicht nicht zufrieden.
Das heißt, ja, du hast jetzt eben gerade gut zusammengefasst. Es geht eigentlich quasi darum, dass die Person, die zu euch dazu stößt, dass die quasi Sexismus im Musikbusiness erstmal als existent wahrnimmt und akzeptiert und daran was ändern möchte. Das kann sie oder er ja auch tun, indem, obwohl eigentlich kann es auch sie tun. Sexismus ist ja nicht auf ein Geschlecht begrenzt. Das heißt, es kann die Person auch tun, indem sie einfach sich zu einem Label anschließt, das dann in bestimmten Situationen darauf achtet, dass es ausgeglichen ist. Kann man das so sagen?
Ja.
Ja.
Und jetzt mal abgesehen von dem sexismusfreien Raum, was könnt ihr den Menschen an Unterstützung anbieten, sodass sie euer Label auswählen? Ich habe in unterschiedlichen Interviews gelesen und gehört, dass ihr zum Beispiel auch eine Psychologin an Bord habt. Korrigiert mich, wenn es
Ja, das stimmt.
Erzählt mal kurz so, was konnten jetzt zum Beispiel Riot Spears von euch erwarten oder wie konntet ihr die unterstützen jetzt bei deren Debütalbum Bad, heißt es, glaube ich, ja.
Mhm. Gutes Album.
Das ist ein sehr, sehr gutes Album. Also Riot Spears sind halt genau die Werte, die uns halt wichtig sind, auch extrem wichtig. Und so haben die uns halt eben auch gefunden. Und die kämpfen auch jeden Tag für eine bisschen bessere Welt. So, wir konnten halt erstmal damit also helfen sozusagen auf eine Art. Also wir haben halt eben die Infrastruktur für einen digitalen Vertrieb und wir haben aber auch Musikverträge, also all unsere Musikverträge, die intern und die extern, die sind halt zum Beispiel in gendersensibler Sprache verfasst. Ich glaube, das ist ein Unicorn in Deutschland. Und die haben halt auch so Antisexismus-Klauseln in der Tat. Dann konnten wir denen das halt eben anbieten und die halt digital rausbringen. Und deren Platte steht halt bei uns im Webshop. Wir haben eine ganz nette Seite und darüber können die halt ihre Sachen verkaufen. Ganz ehrlich, ich bin wahrscheinlich seit einem Dreivierteljahr oder so mindestens einmal die Woche in Kontakt mit Riot Spears, oft halt auch täglich. Und man bespricht halt eben Sachen, die gut laufen, die schlecht laufen. Man ist so Partners in Crime auf eine Art so. Und du hast ja gerade schon unsere Paula angesprochen, die Psychologin ist. Die kann zum Beispiel Mediationsgespräche anbieten. Also Riot Spears sind ja auch drei Menschen, die in einem Bandkontext eine sehr intensive Beziehung natürlich auch miteinander haben. Und da kann es wie in allen Beziehungsformen natürlich auch mal clashen. So. Dann kann man zum Beispiel mit einer professionellen Paartherapeutin natürlich auch ganz gut Mediationsgespräche führen und dann für ein besseres Klima innerhalb der Band sorgen oder halt auch zwischen der Band und dem Label. Ne? Das geht auch. Mhm. Ja.
Und ihr habt konkrete Kontakte zu VeranstalterInnen oder zu, könnt Auftrittsmöglichkeiten verschaffen oder helft ihr zum Beispiel beim Schreiben der Pressetexte? Ist das auch Inhalt eurer Labelarbeit?
Ja, also so ein bisschen. Wir helfen beim Schreiben von Pressetexten, wenn das gewünscht ist. Und Johanna und Melissa haben ja auch mal ein bisschen Journalistik studiert und auch, die sind quasi Profis. Ja, Auftrittsmöglichkeiten. Wir haben halt in Münster hier so ein paar Läden, die wir halt gut kennen. Wir sind halt hier, also gerade in Münster, ziemlich gut vernetzt und können hier schon auch kleine Gigs mal machen. Ja.
Mhm. Gerade in Münster ist es, glaube ich, auch ziemlich gut mit Auftrittsmöglichkeiten. Ne? Habe ich schon öfter mal irgendwie so mitbekommen. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch für kleine Bands, um mal live zu spielen, oder?
Ja.
Ja, das also, ist gut.
Kann man jetzt sagen, dass euch die Leute die Bude einrennen? Also fühlt ihr euch in eurem Bedarf? Ist da wirklich ein Bedarf? Fühlt ihr euch da bestätigt?
Auf jeden Fall. Ja, ja. Und Bude einrennen würde ich jetzt Status quo oder Status heute auch unterschreiben. Also wenn man betrachtet, dass wir mit Riot Spears jetzt den Start gemacht haben im März und vorher eben jahrelang nichts lief, aber wir waren auch nicht öffentlich präsent und wir hatten unseren Shit da auch noch nicht together. Naja, long story short ist, dass wir jetzt, glaube ich, noch dieses Jahr noch 4 Bands veröffentlichen werden oder 5 sogar, weiß ich gar nicht. Und wir haben halt im Sommer es gibt da Monate, wo wir jeden Freitag ein Release einer anderen Band haben. Das hätte ich mir so auch nicht träumen lassen, aber finde ich halt mega gut. Aber wir sind halt dann auch komplett ausgelastet eigentlich mit dem Workload. Also wir sitzen da schon jeden Tag.
Ja, für dieses Jahr.
Für dieses Jahr, ja.
Aber wenn jemand zuhört, der nächstes Jahr eine Platte fertig hat,
dann
kommt jetzt.
Vielleicht könnt ihr einmal eure fancy Mailadresse sagen, wenn wir jetzt gerade mal dabei sind. Aber wo kann man dann euch am besten erreichen?
Das ist moinsen@ladies-und-ladies.de Und okay. Das erste Lady ist mit IE und das zweite mit Y. Ja, wir haben auch noch eine andere fancy E-Mail-Adresse, aber die benutzen wir nur, wenn wir zum Beispiel mit dem Ox-Chef-Redakteur kommunizieren.
Ach so, okay. Gut. Okay, dann wollen wir die jetzt nicht verraten, weil das ist anscheinend die Standleitung zwischen Joachim und euch. Ja. Ich habe aber in einem Interview bei Riot Spears gelesen, dass, ich weiß nicht, welcher Stand das war, dass ihr diese Unterstützung aber kostenlos anbietet. Ist das richtig? Immer noch?
Ich weiß ja nicht, welches Label sich das bezahlen lässt, ne? Also klar. Ja, wenn Riot Spears charten würden, zum Beispiel jetzt, dann würden wir ein bisschen weniger reich werden als Riot Spears, aber reich werden. Und ja, das ist quasi so, also was heißt, das ist ja ein Vorschuss, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, aber...
Wir schreiben auf jeden Fall keine Rechnung dafür, wenn wir jetzt einen Pressetext oder so gegenlesen und dann Feedback geben oder... keine Ahnung, Zoom-Meetings machen oder so, wo man über Release-Strategien und so redet, sondern was wir finanziell rausbekommen, was bis jetzt halt noch nichts ist, ist alles sozusagen, was durch den Online-Vertrieb reingespielt wird, davon bekommen wir ein paar Prozente auch ab.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Dinge, die so idealistisch motiviert sind und nicht von Anfang an ja erstmal die Preisliste haben und dann das Foto machen, das erste, sagen wir mal so, dass die meistens, also wenn JB jetzt sagt, dass sie Innovationsprojekte entwickelt hat, dann wirst du mir da bestimmt recht geben, dass es sehr oft drauf ankommt, wie sehr die Personen das möchten und nicht, wie gut der Plan ist. Worauf ich hinaus will, du kannst sowas noch so toll rausplanen und noch so 15 Preislisten machen, wenn du nicht mit dem Herz dabei bist und dann noch mal eine halbe Stunde länger reinhängst, dann wird es vielleicht am Ende auch nichts, oder?
Ja, voll, auf jeden Fall. Also, aber das mussten wir jetzt, also das haben wir jetzt auch gelernt, also wir waren ja im Popcamp und haben da dann auch bei den teilweise sehr lange schon im Musikbusiness agierenden Menschen auch von dem Label eben erzählt und haben halt gesagt, ja, aber wir haben ja nichts zu bieten, so, wir können keine Vorschüsse für irgendwie Platten aufnehmen oder so zahlen, wir haben halt eben kein Geld und so, und das brauchen halt Bands brauchen Geld, das ist halt so, und wir haben halt nur unsere Personality. Und dann kam wie aus der Pistole geschossen, ja, aber das ist mega geil bei euch und das ist mega viel wert, die Personality. Und dann dachte ich so, hä, okay, was? Moment mal. Dann haben wir immer und immer wieder gesagt bekommen, dass wir bitte das nicht wie nichts einordnen sollten. Also, dass wir halt eben auch dann sowas wie 50-50-Deals machen könnten. So, und dann dachte ich so erst so, boah, nee, das ist doch viel zu krass, das ist doch viel zu viel und ich will doch eigentlich, dann gib mir 2% oder so ab, ne? Aber ja, genau, dann natürlich muss man dann auch irgendwann darüber nachdenken, wie viel Arbeit man da halt wirklich reinsteckt. Und ich glaube, JK und ich sitzen halt schon mit unter 10, 12, manchmal 14 Stunden am Rechner. Und das jeden Tag so. Mit dem Ziel natürlich, dass irgendwann mal wenigstens ein Mensch davon leben kann, aber da sind wir noch lange nicht.
Ja, also ich kann es natürlich nur aus journalistischer Sicht beurteilen, aber ich glaube, jede Band braucht am Anfang erstmal eine Person mindestens von außen, die noch an die Band glaubt. Und das ist eigentlich auch, ich würde sagen, das häufigste Feedback, das ich von Bands bekommen habe, ist wirklich so, du kannst dir nicht vorstellen, was das für uns bedeutet hat, dass du 3 Zeilen über unseren Song geschrieben hast. Und ich denke, dass das bei euch ähnlich ist. Und ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn sowas frisch zusammenwächst. Weil ihr könnt euch das ja jetzt quasi so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig so machen, wie ihr das haben wollt. Ja, mit eurem Anspruch und da mitwachst. Finde ich eigentlich ganz gut. Lass mal aber trotzdem nochmal über Sexismus sprechen. Zum einen, weil ich dieses Wort... Also ich finde es nicht hart, weil ich das Wort öfter höre, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute dieses Wort hören und denken, wow, was sind das für welche, was wollen die jetzt mit Sexismus, muss ich da irgendwas machen, darf ich da irgendwie was nicht machen? Also wenn man es jetzt grob definiert, die bewusste und unbewusste Diskriminierung eines Geschlechtes, mich würden eher mal so die unbewussten Diskriminierungen interessieren. Habt ihr Beispiele dafür, was, also so, dass ihr konkret sagen könnt, das empfinden wir als sexistisch und das möchten wir definitiv nicht machen?
Boah, schwierig irgendwie. Also meine Antwort darauf knüpft so ein bisschen auch an das, was du eben meintest, dass so eine Person von außen an eine Band glaubt, dass das einen großen Effekt hat, dass ich glaube oder dass ich das auch teilweise in der Karriere von Wenn Anna Lügt, dann wir manchmal so empfunden habe, dass ich, also dass wir zum Beispiel als Comedy-Duo abgestempelt werden und nicht als MusikerInnen wahrgenommen werden und sowas. Mein persönliches Ziel auf jeden Fall ist, in der Kommunikation mit den Bands, die zu uns kommen, so gut ich kann, immer das Gefühl zu vermitteln, dass ich sie als Menschen und als MusikerInnen ernst nehme und dass ich sie irgendwie supporte und dran glaube, dass das gut ist, was die machen. Ich glaube, das ist, also können vielleicht nicht so viele andere Leute so gut providen. Das ist ja auch weit aus dem Fenster gelehnt. Naja, ist auf jeden Fall mein Ziel, das irgendwie zu machen. Und also ich fände es sexistisch, da irgendwie mit so einem kapitalistischen Gedanken und so, ja, nee, mach mal irgendwie bitte das Coverfoto oben ohne, damit sich das besser verkauft oder sowas.
Ja gut, das wäre jetzt eine krasse Sache, also so dieses typische, so diese typischen Vorurteile. Ich finde, oft geht es ja auch so um die kleinen Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, gerade vor, was heißt die kleinen Dinge? Natürlich ist es nicht klein, aber gerade im Hinblick auf diese Rock am Ring-Debatte gab es doch jetzt so eine Doku. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ich glaube, die kam sogar über Arte. Ich weiß nicht genau. Da ging es um Frauen im Musikbusiness und da hat eine Person gesagt, dass sie quasi bei einer Veranstaltung angefragt hat und die Person sagte, nee, du, wir haben schon eine Frau. Mhm. Und das finde ich ist, also das ist, wirkt eigentlich klein, aber ist ja jetzt keine so eine Standard, kein so ein Standardsexismus.
Ich finde, das ist schon ein Klopper.
Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Klopper, aber es ist auch leider kein Einzelfall. Also, das genau das Gleiche ist, wenn einer lügt, dann wäre auch schon passiert. Also, und sogar, als wir am Weltfrauentag spielen sollten, ne? Und dann, wir haben schon eine weibliche Band, also nicht noch eine zweite, und dann war die zweite Band eine männliche Band.
Das war aber nicht das mit den toten Hosen, oder? Was du mir letzte Woche erzählt hast. Nee. Gut, ich weiß auch nicht, warum die immer wieder hier auftauchen, aber vielleicht muss man das kurz erzählen. Du hattest mir letzte Woche bei einem Gespräch erzählt, dass ihr mit eurer Band mal mit den Toten Hosen im Line-Up auf einer Linie stand, weil die vielleicht euch gleichberechtigen wollten.
Ja, das hoffen wir mal. Ich muss auch mal Sachen positiv auslegen. Nee, kann sein. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, ich habe einen Screenshot davon gemacht, weil das vermutlich nie wieder passieren wird.
Wer weiß, was passiert, wenn ihr jetzt euer Album raushaut. Keine Ahnung. Ich wollte aber gerade noch mal sagen, weil JK jetzt eben sagte, Comedy-Duo degradiert. So habe ich das jetzt gar nicht gemeint, sondern ich habe ehrlich gesagt, ich wollte dich nämlich nur, oder euch, nur nicht vergleichen. Aber meine erste Assoziation war wie das, was das Pack früher gemacht hat. Also einen hohen Comedy-Anteil, als sie noch zu zweit waren. Ja. Einen hohen Comedy-Anteil, aber natürlich musikalisch auf jeden Fall voll fundiert und sehr gut und auch gute Songs. Aber es gibt ja viele Bands, die können irgendwie gut spielen und zwischen den Songs kriegen die halt die Zähne nicht auseinander. Und das finde ich dann schon
Finde ich furchtbar.
Schon erwähnenswert. Findet die Stimme, was ist denn furchtbar? Das finde ich schon erwähnenswert. Deshalb habe ich es jetzt angesprochen. Ich glaube, das ist dann, also in meinem Fall war es jetzt als Kompliment gemeint. Ne?
Ja.
Ich glaube, es ist auch dieses, dass alles mit der Band und auch dem Label irgendwie, also es, in der Retrospektive hat es jetzt auch lang gedauert, aber innerhalb dieser Zeit von irgendwie 5 Jahren hat sich alles so schnell geändert, auch die Wahrnehmung. Und ich glaube, dass wir auch am Anfang diesen Comedy-Duo Look und die Songs auch dahingehend geschrieben haben, dass es unterhaltsam ist, weil wir auch selber noch nicht so richtig dran geglaubt haben, dass wir MusikerInnen sind. Und jetzt hat sich das aber bei uns, also zumindest bei mir, so um 180 Grad gedreht.
Also, naja, also ihr schreibt ja, also witzig, an Wenn Anna Lügt, an wir sind halt immer JK und Mel P, weil ich sag ja immer nix. Ich bin ja dann die stumme, unlustige Bassistin. So. Und die sind so, wie die sind. Die sind auch im Proberaum so und die labern die ganze Zeit irgendeine Scheiße. Und ich muss mich auf der Bühne dann immer hart konzentrieren, mich noch konzentrieren zu können. So, weißt du, weil ich dann manchmal, also richtig oft einfach selber habe ich die Pisse in Augen stehen vor Lachen, so, weil die halt dann einfach, keine Ahnung, ihre Comedy-Show, die keine Comedy-Show ist, halt abziehen, weißt du, weil das halt, es ist echt, das, so sind die halt. Das ist, kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, das ist wirklich so, immer.
also ich kann mir vorstellen, wenn man sich so, und man kann jetzt auch sagen, kann das Wort Label jetzt ja weiter benutzen, wenn man sich so ein großes Wort wie Sexismus irgendwie an sein Label dran klebt, dass man da auch irgendwann in Stress kommt. Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass man, also es ist ja dann eine gewisse Erwartungshaltung, die man an euch hat, ne? Mal angenommen, die 5 Bands, die ihr jetzt signed, das wären jetzt alles Cis-Dudes, die aber zwar mit eurer Message konform gehen, aber unterm Strich halt trotzdem Cis-Dudes sind. Also wie reguliert ihr euch selbst im Hinblick auf Quote oder wie schafft ihr das, dass das Ganze nicht zu so einem stressig, krampfigen Act wird? Oder seid ihr da ganz entspannt?
Wir sind ganz entspannt. Allerdings muss ich sagen, dass die erste Band, die bei uns ins Label wollte, auch in der Tat eine 5-köpfige Cis-Dude-Band war. Das sind Freunde von uns und ich finde die auch super nett. Aber da haben wir natürlich, da haben wir dann einfach direkt gesagt, können wir nicht machen. Jedenfalls nicht am Anfang. Wenn wir irgendwann mal 100 Flinter-Bands haben, dann können wir vielleicht auch eine Cis-Dude droppen. So, auf jeden Fall, warum nicht? Aber genau, gerade am Anfang geht das halt nicht. Und dann haben wir einfach jetzt angefangen und wie gesagt, anscheinend werden wir halt eben so gelesen, dass wir ansprechend sind, eher für weiblich gelesene Menschen oder halt Flinter-Personen. Und die melden sich bei uns und wir sind damit jetzt, fahren damit gut und wir sind damit ausgelastet gerade. So, also müssen wir nicht irgendwelche anderen Dudes ansprechen, um die ins Portfolio aufzunehmen. So.
Habt ihr jetzt irgendwie das Gefühl, da haben wir letzte Woche auch schon mal kurz drüber gesprochen, habt ihr jetzt das Gefühl, dass ihr auch, ich sag jetzt mal, einen gesellschaftlichen Auftrag auf Social Media wahrnehmen müsst und dass ihr möglichst überall, wo es um dieses Thema geht, auch präsent sein müsst? Oder lehnt ihr euch zurück und sagt, Leute, wir machen jetzt hier dieses Label, wir kümmern uns um die Musik und versuchen, diesen Raum sexismusfrei zu halten und der Rest talk to my hand. Interessiert mich jetzt erstmal nicht.
Also mich tangiert das schon, wenn ich auf Instagram unterwegs bin und dann irgendwelche Aktionen sehe, die gerade viel besprochen werden in der feministischen Bubble, sage ich jetzt mal, dass ich da auf jeden Fall auch mir das durchlese und irgendwie eine Meinung zu haben möchte. Aber also über den Ladies und Ladies Account machen wir da auf Social Media, glaube ich, relativ, also teilen wir diese Meinung, würde ich sagen, jetzt nicht so, sondern also privat setzen wir uns damit auseinander, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass der Account irgendwie darüber hinaus, was das Label eh macht, irgendwie einen Bildungsauftrag verfolgt. Mhm. Großartig. Und ich glaube, das ist nämlich auch dann das, wo es stressig werden kann und vielleicht, also bin ich gerade auch ganz froh, dass wir uns das nicht vornehmen.
Mhm. Ich schließe nicht aus, dass das halt hier und da passiert, dass wir halt dann auch eben Sachen reposten, zum Beispiel halt auch von Leuten, die wir halt kennen und mögen und wo wir halt dann nachrecherchiert haben, was es damit wirklich auf sich das hat, aber so, also blind reposten tun wir nicht. Wir haben halt mit dem Label auch ja super viel zu tun und haben auch das Gefühl damit irgendwie das Richtige zu machen so und das lastet uns aus. Naja, es tut dann halt, also weißt du, wenn dann halt irgendwelche Kritik kommt, weil man zum Beispiel halt irgendwelche Interviews gibt, ne, weil man natürlich auch die Message spreaden möchte und so, dann tut das halt auch einfach extrem weh. Und das vermeidet man dann möglicherweise auch so ein bisschen, wenn man sich dann hier und da einfach auch vielleicht mal nicht äußert zu Themen, wo man aber privat eine Meinung zu hat, ja.
Im Zuge dieser Rock am Ring-Debatte kommt ja immer wieder die Frage auf, wie kann man es schaffen, dass auch andere Menschen, die Musik machen, auf die Festivalbühnen ins Line-Up kommen und nicht immer die gleichen Bands da vorne stehen. Und da gibt's ja quasi im Prinzip so eine Kette. Du hast es vorhin schon angesprochen, indem du gesagt hast, indem ihr beide gesagt habt, in Münster ist eigentlich ganz gut mit Auftritten. Das heißt, diese erste Stufe wäre quasi abgehakt, wenn man jetzt in Münster wohnt. Und dann kommt ihr als Label ins Spiel. Oder wo genau seht ihr die Veranstalter? In welcher Verantwortung? Würdet ihr sagen, ey Leute, macht's eher so wie wir? Meckert nicht rum, macht mal lieber ein Label und versucht an der Basis zu arbeiten? Oder denkt ihr, dass das wirklich was bringen könnte, wenn die Veranstalter jetzt eine Quote einführen und der folgen?
Ja, das würde was bringen, wenn das die VeranstalterInnen tun würden. Und weil es halt noch zu wenige, auch zu wenige in Münster machen, machen wir das halt selber, dass wir halt All Flinter Line-Up veranstalten. Jetzt dieses Jahr sogar und auch schon in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht haben. Ja, das ist der Step Number One, so. Aber dafür musst du halt Gelder beantragen, du hast viel Papierkram, du hast extrem viel Arbeit damit und am Ende kommt so für dich als Veranstalterin ja so gut wie nichts rum. So. Mhm. Und das ist halt auf jeden Fall eine Hürde, die abgeschafft werden könnte, halt indem die Förderung von solchen auch Kleinstveranstaltungen halt der geringere Hürden hätte. So, ne? Die halt zum Beispiel Wert auf ein diverses Line-up legen. Und dann zieht sich das halt dann irgendwann so hoch bis zu den großen Festivals, die ja auch öffentliche Gelder bekommen, ne? Und vom Bundeskultusministerium oder von wem auch immer Förderungen bekommen und die aber anscheinend ins Line-up knallen können, wenn sie wollen und bezahlen können, wenn sie wollen. Und dann kriegt halt eben eine Band, die es seit 40 Jahren gibt, den 20. Auftritt auf diesem Festival. Und man könnte halt natürlich dagegen halten, indem man halt dann, also auch auf den großen Festivals gibt es ja kleine Bühnen und es gibt halt die 12 Uhr, den 12 Uhr Gig, so, wo dann eher eine kleine Band spielt, so. Und da spielen dann aber auch leider fast hauptsächlich männlich gelesene Bands oder so ziemlich hauptsächlich. Und da könnte man natürlich auch mal eine drastische Quote auf jeden Fall reinsetzen, die dann eigentlich dem Festival erstmal nicht wehtut, finanziell gesehen. Oder was halt auch deren BookerInnen angeht, die halt, ja, irgendwie seit 20 Jahren halt ihre Männerband halt haben und buchen und die dann halt jedes Jahr dahinsetzen müssen vielleicht auch. Oder meinen es auf jeden Fall zu müssen. Irgendwann sind dann halt diversere Bands, so groß wie jetzt halt die, ja, weißen männlichen Bands.
Weil eben diese 12-Uhr-Slots auch natürlich auch ein wichtiger Step sind in der Karriere von einer Band.
Definitiv und gerade Bands wie, ich kann dir als Beispiel die Beatsex geben, die haben genau da angefangen. Also die haben wirklich auch diesen berühmten 12-Uhr-Slot gespielt. Vor 4 Jahren oder so habe ich Frank Carter 12-Uhr-Slot. Also da ist gar nichts dagegen einzuwenden, definitiv nicht. Aber wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, was JB jetzt gesagt hat, dann ist es ja quasi so, wenn sich große Festivals, also einfach um da mal auch was Positives reinzubringen, ja, wenn sich große Festivals anschließen würden, wäre das natürlich, würde einem Erdrutschsieg nahe kommen, weil dann würde es ganz schnell gehen und wir würden viel schneller was erreichen. Aber bis dahin heißt es natürlich eigentlich genauso vorgehen, wie ihr das jetzt gemacht habt. Selbst Dinge gründen, selbst Dinge in die Hand nehmen, versuchen Festivals zu organisieren und aktiv werden, oder?
Ja, würde ich schon so sagen. Also vielleicht ist auch meine naive Vorstellung, dass wenn wir wirklich Sony platt machen oder so annähernd daran kommen würden mit unserem Konzept, dass dann sozusagen dieser Nachahmungseffekt passiert, so okay, die sind auch finanziell erfolgreich mit irgendwie einem Konzept, das wir immer für dumm gehalten haben oder für nicht wichtig. Das ist vielleicht eine kleine Chance, weiß aber nicht, ob das realistisch ist, aber so stelle ich es mir vor. Genau, aber ich sehe schon Veranstalter einer großen Verantwortung und sehe viel Potenzial darin, wenn große Veranstaltungen diverser sich aufstellen. Und ob das dann eine Pflichtquote ist oder ob die einfach auch mal nachdenken und dann checken, dass das irgendwie unfair ist, was sie die ganze Zeit abziehen, das ist mir dann ein bisschen egal. Hauptsache irgendwas passiert auf deren Seite.
Da sollte man vielleicht auch nochmal die Key Change Initiative erwähnen, die man unterschreiben kann als Festival und sich damit einfach dieser, ich glaube es sind sogar 50-50 Sache, ja, verpflichtet. Ne? Das haben ja viele große Festivals gemacht, die wahrlich ist keines davon, soweit mir bekannt ist, irgendwie den Bach runtergegangen. Wobei es auch große Festivals gibt, die einfach sagen, nee, machen wir nicht aus Gründen XY.
Ja, das ist eigentlich, genau, der Grund XY.
Ja, genau, ja. Aus Grund XY, genau. Die Quote, von der wir jetzt sprechen, worauf genau sollte sich die Quote eurer Meinung nach beziehen?
Du meinst jetzt, ja, du redest jetzt auch von dem Griff in die Hose sozusagen, wie viele Mitglieder einer Band dann das und das Geschlecht beziehungsweise die und die Geschlechtsidentität haben sollen, um halt zu irgendeiner Quote dazugehören zu können, oder?
Genau, also die Quote, die jetzt aktuell da kursiert, die bezieht sich ja, glaube ich, auf weiblich-männlich. Und damit würde man ja wieder einen Großteil ausschließen.
Ja, People of Color und so sollten im besten Fall auch irgendwie berücksichtigt werden.
Diversität ist halt nicht nur eben männlich-weiblich, ne? Also wenn du die Hürde halt sozusagen ab, also wenn du da halt eine ausgewogene Quote hingehst, dann ist das aber noch lange nicht zu Ende gedacht. Dann musst du halt auch anfangen und halt eben Black und People of Color suchen und finden. Und dann kannst du auch gucken, ob es Menschen mit Behinderungen gibt, die halt nicht auf einer Bühne stehen. So, weil also bei Veranstaltungen ist es ja auch oft so, du hast irgendwie eine Rollstuhlrampe für BesucherInnen, aber keine für die Bühne. Ne? Denkt man halt eben oft halt einfach auch nicht mit. Und ich kann dir und ich möchte dir eigentlich jetzt auch nicht sagen, wie man da eine Quote irgendwie berechnet. Also ob jetzt, ist immer mal wieder in der Diskussion, ist jetzt eine Sängerin, die sich als Sängerin betitelt, halt schon genug, damit das halt, damit die Band halt dann in so einem Female-Slot spielen darf oder eben nicht. Ich meine, das muss man irgendwie im End für sich irgendwie entscheiden. Ich finde das auch eine sehr schwierige Frage. Wir haben halt einfach für uns entschieden, wir wollen nur Ladies auf der Bühne. So, und das ist eben unsere Definition. Und da kommt eben keiner auf die Bühne, der sich nicht als nach unserer Definition als Lady betitelt und dann halt eben dieses Mindset halt auch hat, was wir halt haben wollen. Ne? Das ist halt das Wichtigste bei uns.
Und wo du jetzt gerade gesagt hast, RollstuhlfahrerInnen, da muss ich dir sagen, das ist für mich das wirklich Entwürdigendste, was ich bis jetzt auf Festivals gesehen habe, weil da geht's wirklich darum, wenn man eine gewisse Gruppe hat, muss man denen einen Raum bieten und die werden da teilweise echt einfach eingezäunt. Das kann man nicht anders sagen. Also es ist auch keine gute Sicht oder irgendwie, dass man jetzt sagt, da ist jetzt jemand liebevoll und behutsam an eine Gruppe von Menschen angegangen, die da jetzt eingeschränkt ist in diesem Erlebnis und versucht es jetzt den Personen so gut und angenehm wie möglich zu machen, damit die auch an diesem Festival teilnehmen können. Nee, da wird einfach so ein Meter was hochgebockt, da siehst du gar nichts und außenrum so ein Zaun einfach eingepfercht. Das finde ich schon arg. Also das wäre natürlich der absolut schlimmste Fall, wenn man, ja, wie du jetzt eben sagst, dann Quoten auch so schwammig dann hält, dass man dann sagt, ja gut, da hat jetzt aber mal eine Frau, hat jetzt aber in dem einen Song jetzt auch mal dreimal Keyboard gespielt und deshalb in Anführungsstrichen geht die Band jetzt okay. Deshalb war jetzt die Frage so ein bisschen drauf abgezielt, wie, ich glaube, das ist eine Sache, wo man nur einen Schuss hat. Ich denke nicht, dass man da viel nachjustieren kann, sondern wenn solche Festivals dann mal sagen, okay, wir machen bei der Sache mit, dann wird es auch für sehr lange Jahre die Entschuldigung sein. Ja, wir haben jetzt aber gut, weil wenn ihr jetzt mit noch was kommt, dann wird's, ne, dann ist jetzt aber ein bisschen zu viel so. Also
ja, deshalb habe ich also gesagt. Weißt du, man muss den Spieß eigentlich mal komplett umdrehen. Man muss halt nicht irgendwelche Sachen den Festivals oder den VeranstalterInnen auferlegen, die sie jetzt halt machen müssen, sondern man muss sie halt mal fragen, warum sie bestimmte Dinge nicht tun. Ne? Mhm. Also, weißt du, viele VeranstalterInnen sagen, sind ganz schnell dabei und ja, wir haben keinen Bock auf Nazis. Weißt du, es gibt halt große Vereine, gerade auf Festivals siehst du dann überall so Infostände, kein Bock auf Nazis, so Riesentransparente und so. Ne? Mhm. Aber habt ihr eigentlich Bock auf jede andere Formierung, Rassismus, Sexismus, Ableismus, Homophobie, so, habt ihr darauf Bock? So, okay, nein, dann macht doch was dagegen, so, dann spread the word, so, dann sagt das doch, so, ne, dann schreibt das auf eure Internetseite, dann macht euch ein Awareness-Konzept, dann macht einfach Plakate, wo das draufsteht und dann guckt mal, wo eure Hürden sind, dass ihr halt kein diverses Line-Up habt und dass ihr kein diverses Publikum habt, so, ne, weil das eine bedingt das andere auf jeden Fall und, ja, tu Gutes und rede drüber, so, das ist halt schon immer ein Selling Point, so, und das werden auch große Festivals eigentlich verstehen, ne, ja. Also,
stimmt, das sollten die sehr schön. Das ist so eine typische Regel, die du jetzt eben gerade wiederholt hast, die wirklich jeder versteht. Das kann ich aus meinem beruflichen Kontext auch sagen. Das ist wirklich so, das musst du eigentlich nur mal in so gewissen Sitzungen fallen lassen und dann wirst du eigentlich zugeschissen mit Themen so, wir haben aber übrigens und könnte man nicht mal und so. Ja, definitiv. Könnt ihr schon genaueres sagen zu der Veranstaltung, die ihr plant? Ist die irgendwie relativ sicher, auch trotz Corona? Kann man da irgendwie vielleicht schon so ein paar Eckdaten raushauen?
Ja, also wir wollen halt am 13.8. ein Konzert mit Rice Beers machen in Münster auf jeden Fall, weil die am 14.8. Support von Akne Kitschow machen. So, jetzt haben wir ja mal wieder einen Link hier drin.
Boah, jetzt habt ihr aber, boah, habt ihr aber einen rausgehauen. Wow.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das schon veröffentlichen darf. Upsi. Und ansonsten warten wir jetzt auch gerade auf Zu- oder Absagen von FördermittelgeberInnen. Mhm. Dann werden wir das announcen. Aber wie gesagt, das Veranstaltungsbusiness, das machen wir eigentlich auf eine Art auch nur, weil das die einzige Möglichkeit ist, halt irgendwie Gelder für unsere KünstlerInnen ranzuschaffen, weil es gibt immer diese Projektförderung, aber es gibt wenig strukturelle Förderung. So, dann kann ich halt, wenn ich denen was Gutes tun will, kann ich halt fast nur sagen, okay, ich veranstalte euch und bezahle euch halt eine gute Gage und ich kann aber nicht irgendwo Gelder sammeln, dass ich halt deren Platte pressen lassen kann, weißt du? Das gibt's halt viel zu wenig und ja, eigentlich ist das ja unser Main-Steckenpferd, dass wir halt Bands digital rausbringen, also dass die auf allen Streaming-Plattformen landen. Dass die Videos halt gut promotet werden, dass die halt generell gut promotet werden, dass wir halt tausende E-Mails schicken und Klinken putzen an Musikmagazine, Radio, ModeratorInnen und da halt ja tun, was wir können eben, um deren Musik so bestmöglich halt eben in die Welt hinaus zu bringen, zu schreien.
Und ich denke, je größer oder je dicker euer Roster wird, umso größer wird auch eure Power werden. Bin ich mir definitiv sicher.
Ja, das kann gut sein, aber wir sind dann auch ausgepowert, weil wir das ja gerade alles alleine machen. Und das ist, wie gesagt, also je mehr KünstlerInnen dazukommen, desto mehr Arbeit haben wir und desto mehr Verantwortung haben wir natürlich auch. Ne? Das darfst du auch nicht unterschätzen. Und ja.
Aber auch dazu gibt es einen schönen Spruch aus dem Marketing. Wachstum tut weh. Kennst du sicher? Ist halt einfach so. Ich habe jetzt abschließend noch eine kleine Überraschung für JB, die mir so ganz durch die Blume gesagt hat, ich möchte auch gerne lustige Fragen beantworten. Und zwar habe ich ihr dummerweise auf Englisch, aber das kann ich nur ad hoc übersetzen, die gemischte Tüteliste. Und ihr könnt jetzt jede eine Zahl sagen zwischen, jetzt muss ich gerade mal durch, also sagen wir mal zwischen 1 und 50 und dann würde ich euch mal spontan eine Frage davon stellen, damit ihr mal seht, wie spontan ihr seid.
Oh je, yeah. Okay.
Geil. Ja.
Ich will 11.
Du willst die 11, okay, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wenn du einen Weltrekord halten können, einen Weltrekordversuch machen könntest, für was würdest du es, also mit was würdest du es versuchen?
Wandsitzen.
Was für ein Sitzen? Wandsitzen?
Wandsitzen, ja.
Wandsitzen? Meinst du damit, dass man sich, wenn du das jetzt meinst, dann bist du mir unheimlich, meinst du damit, dass man sich an der Wand nach unten so rutschen lässt mit dem Rücken und sich dann so, als ob man sich auf den Stuhl setzen würde?
Ja, genau.
Wow, warum machst du das und wie lang kannst du das?
Also ich habe einen mega gut trainierten Gluteus Maximus. Mhm. Das ist der große Arschmuskel. Und jetzt Fun Fact, Frauen sind biologisch darin besser, weil sie halt quasi im Vergleich zu ihrer Körpergröße einen größeren Gluteus Maximus haben als Männer. Und den braucht man für Wandsitzen. Damit ist man Männern biologisch in diesem einen kleinen Fall oftmals überlegen.
So, Sister, so.
So.
Jetzt haben wir es wieder. Super feministischer Abschluss oder super ultrasexistischer. Frauen haben geileren Arschmuskeln und können deshalb länger an der Wand sitzen. Nee, weißt du, warum du mir unheimlich bist? Weil ich diese Übung gerade gestern in einem Fitnessvideo entdeckt habe und die seitdem exzessiv bei jeder Gelegenheit auf der Toilette, also wenn ich auf der Toilette bin, gehe ich nochmal schnell an die Wand und in meinem Büro heute gemacht habe. Das ist jetzt wirklich gruselig. Okay.
Ja, wie lange kannst du denn?
Ich kann es sehr lange. Ich habe es aber noch nicht. Wir könnten in Competition gehen. Also ja, falls ihr für euer Festival so ein Rahmenprogramm braucht, könnten wir beide uns an die Wand setzen.
Und wir machen noch ein Wettbüro auf.
Ja, genau, wir machen Wettbüro auf. Wir sammeln dann, wir streamen das live und sammeln Geld. Also für jede Minute muss 10.000 Euro reinkommen.
Stimmt. Ladies and Ladies. Label und Wand sitzen. Ja, sehr gut. Okay, dann darf JK jetzt noch eine Zahl sagen zwischen irgendwas 1 und 50. Natürlich nicht 11, weil es wäre doof.
Nee, ich mache 26.
Boah, 26 muss ich jetzt so lang zählen. 1, 2, 3, 4, 19. Vielleicht sollte ich mal die Zahlen davor schreiben. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, was sollte im Nachruf deiner Band stehen?
Im Nachruf? Sie waren stets bemüht.
Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt was mit Comedy. Wir sind kein Comedy, wir waren nie ein Comedy-Duo.
Ja, die große Verwirrung mit dem Comedy-Duo. Nee, wir haben auch immer häufig den Spruch gesagt, wir sind keine Band. Das kommt auch noch aus der Zeit mit dem Comedy-Duo. Das, vielleicht müsste das auch noch mit rein. Das ist so, stand immer lange immer unter unseren Facebook-Posts. Wir sind keine Band, wir sind Hundegebell. Zitat Melissa Pfeiffer 2016.
Ja, das wäre aber schon irgendwie ziemlich cool, wenn du auf so einem Bandfriedhof rumläufst und dann steht dran, wir sind keine Band, wir sind Hundegebell. Das finde ich ziemlich gut. Ihr dürft abschließend noch irgendwas sagen. Sollen sich Leute bei euch melden? Was sollen Leute machen? Sollen die eure Website crashen und da wie die Irren draufgehen? Oder was ist am besten, wenn man sich jetzt mit euch beschäftigen möchte?
Die sollen erstmal von all unseren KünstlerInnen die Mucke hören, die jetzt bald rauskommen wird. Ihr könnt alle gespannt sein, weil es kommt eigentlich fast jede Woche, wird ein neues Release von einer großartigen Band oder SolokünstlerInnen kommen. Dann freuen wir uns natürlich immer über Reposts und über liebe Worte oder so. Und natürlich kauft einfach das Merch und die Platten auf unserem Webshop. Und meldet euch bei uns, wenn ihr Bock habt, irgendwie die Welt zu verändern oder ein bisschen mitzumachen. Oder wenn ihr gute Mucke habt, die ihr rausbringen wollt. So, wenn ihr eine möglichst diverse Band seid, freuen wir uns. Und wenn ihr Geld habt. So, wir nehmen Spenden an. Wir nehmen einfach jetzt Spenden an. So.
Meldet euch, wenn ihr Geld habt. Das ist ein schönes Schlusswort, hatten wir auch noch nicht. Meldet euch, wenn ihr Geld habt. Das musst du jetzt noch toppen, JK.
Ja, also ich würde auch sagen, meldet euch, wenn ihr Geld habt, aber auch richtig akut. Gerade Künstlerin bei uns auf dem Label Luminescent hat ein sehr tolles Dark Pop Album gemacht und will das auf Vinyl pressen und braucht dann noch ein bisschen Geld, um das Presswerk zu bezahlen. Und da gibt es ein Start Next Projekt, das man unterstützen, auch mit coolen Dankeschöns, also Beuteln der letzten Platte, die sie gemacht hat, Tapes und so weiter und so fort. Luminescent Collisions bei Start Next suchen und ein bisschen paar Euros da lassen.
Also ich würde sagen, wir sprechen uns, wir machen mal einen festen Termin aus. Wir haben jetzt heute, ernsthaft jetzt, das ist ernst gemeint, wir haben jetzt heute den 27. Mai 2021. Ich setze mir eine Erinnerung und wir sprechen uns wieder am 27. Mai 2023 und schauen A, ob ihr Sony platt gemacht habt, B, ob JB im Guinness-Buch der Rekorde steht.
Ja, oder du halt.
Oder ich, genau. Ich tippe auf ich.
Und ob wenn einer lügt, dann wie auf dem Bandfriedhof liegt.
Na, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich hatte es eben im Kopf und dachte, nee, das ist jetzt ein bisschen makaber. Nee, und wir schauen aktiv, fest abgemacht, was sich getan hat beim Thema Sexismus und Musikfestivals. Wollen wir so verbleiben?
Ja, gerne.
Ja. Wunderbar. Auf jeden Fall. Also 2023, wenn Rock am Ring da noch nicht besser ist, dann spielt Wenn einer lügt, dann wir. Unentgeltlich, 20 Uhr auf der großen Bühne. Samstag.
Guerilla-Konzert.
Nee, genau, die brauchen auch keine Gage. Wir machen das, also egal wie groß wir dann sind, wir machen es ohne Gage. Machen wir einfach. Aber nur 20 Uhr auf der großen Bühne.